Die Bühne ist als Blackbox schwarz ausgekleidet. Die nach oben und nach vorne offene Box ist etwa 10 x 10 Meter groß. Die Rückwand und die Seiten sind mit mattem schwarzem Vorhang ausgehängt. Der Boden ist mit schwarzen Tanzteppichstreifen von hinten nach vorne belegt. Hinten rechts auf der Bühne steht ein etwa 1,5 Meter hohes Tipi. Es ist aus dünnem, beigem Stoff und auf 4 Holzstangen aufgespannt, die oben etwas herausragen. Das Tipi ist abgedreht, sodass eine Seite zum Publikum zeigt.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass in der Schweiz Audiodeskription und im Speziellen Live-Audiodeskription ist noch sehr jung. Also es ist in Entwicklung. Und man kann schon sagen, in der Westschweiz gibt es es schon länger als in der Deutschschweiz. Und im Tessin, dort ist es noch sehr, sehr am Anfang. Also dort werden erste Schritte gemacht. Und in der Schweiz hat es einfach einzelne Festivals gegeben, wo Live-Audiodeskription angeboten haben und immer noch anbieten. Und dort ist das dann so wie gewachsen, historisch fast gewachsen. Und jetzt langsam ist es so, dass von verschiedenen anderen Ländern und wie es die machen, die Einflüsse sich immer mehr entwickeln, auch in der Schweiz. Und es ist eigentlich immer am Anfang die Frage, was für Umfang für ein Stück das es geht. Und je nachdem, was speziell ist oder was es ausmacht, gibt es auch Unterschiede in der Art, wie man vorgehen kann oder wie man das kann umsetzen kann. Jetzt speziell bei dem Heliot, als Tanzaufführung mit einem spanischen Tänzer, der selber nur sehr wenig redet. Da hat es sich jetzt wie angeboten, dass man angeht und wirklich die Zeit, die man hat, um beschreiben, was man sieht, dass man die wirklich kann nutzen kann. Also der Hauptunterschied zu ganz vielen anderen solchen Produktionen ist, dass es bei dieser Performance fast nicht geredet wird. Es gibt ein, zwei Geschichten, die werden über Playback eingespielt. Und es gibt ein, zwei Lieder in anderen Sprachen. Und die werden natürlich auch als Übertitel übersetzt eingeblendet. Und das sind aber eigentlich die einzigen Bereiche, wo vorgegebene Text mir dann auch mit beschreiben, also als Voice-Over davon machen. Und sonst ist das ganze Tanzstück, das 52 Minuten dauert, hat keinen Text. Oder? Und darum haben wir da sehr, sehr viel Platz zum Beschreiben. Und so die Grundvoraussetzungen, die ein Stück eine Performance bietet, das sind so die ersten Überlegungen, bevor man überhaupt einmal überlegt, wie aufwendig ist es, wie setzt man es um, wie kann man das machen, wie kann man an die Sache herangehen. Und dem Stück jetzt auch speziell, dass wir zuerst davon ausgegangen, wir machen das in 3 Sprachen, Deutsch, Französisch und Italienisch. Und das heisst, es braucht auch eine Übersetzung. Und dass man überlegt auch, welche Stimme, welche Sprecherin passt gut dazu, was wählt man für Stimmen aus, dass man das schon von Anfang an überlegt.
Heliot schreitet hinter dem Tipi hervor. Er spielt auf einer an einem Halftergürtel angehängten Trommel und geht rhythmisch nach links Richtung Hügel. Barfuß im Rhythmus seiner Trommelschläge geht Heliot im Gegenuhrzeigersinn. Der Kreis umschließt die ganze Bühne zwischen Tipi, Hügel und dem vorderen Bühnenrand. Er trägt eine braune Pferdemaske mit kurzer Mähne über dem Kopf. Eine breite weiße Blässe erstreckt sich von der Stirn über die ganze Nase. Auf dem nackten Oberkörper trägt Heliot ein auf dem Rücken gekreuztes schwarzes Halfter. Die einzelnen Riemen sind mit silbrigen Metallringen verbunden. Um seine Taille hat er ein breites, goldgelbes Stoffband als Schärpe gewickelt. Ein schwarzer, schwerer Rock fällt in Falten bis zu den Fußgelenken. Um diese trägt er Riemen mit jeweils 3 Glöckchenreihen. Allmählich werden die Kreise kleiner, bis Elliot hinten in der Mitte zwischen Hügel und Tippi dem Publikum zugewandt stehen bleibt.
Was es immer gibt, ist, dass man relativ viel im Vorfeld recherchiert, dass man Informationen zusammenträgt. Es braucht eine Videoaufzeichnung von einer Probe oder von einer Aufführung, wo man sich dann Szene für Szene dann überlegt, wie kann man was beschreiben. Und es findet immer statt mit einem blinden Autor, der mitschreibt, und bestenfalls eine Fachperson. Also wenn es eben eine Tanzperformance ist, dass auch zum Beispiel der Jürg als Tänzer, als Tanzcoach mit dabei ist, der die ganzen Fachbegriffe kennt, der Bewegungen vom Tanz oder Positionen vom Tanz kennt und der dann auch in der Lage ist, das zu beschreiben. Und Laien, die sich nicht mit Tanz auskennt, gar nicht in der Lage ist, dann das so zu beschreiben, wie all die Schritte und Positionen heissen. Das heisst, es sind oft zwei Personen, die miteinander am Schreiben sind, die das Video anschauen und man dann überlegt, wie muss man das formulieren, dass es eine blinde Person versteht, dass das Bild entsteht, dass das kann nachvollzogen werden von jemandem, der vielleicht noch nie in seinem Leben irgendetwas gesehen hat, der vielleicht auch noch nie mit Tanz in Berührung gekommen ist, der vielleicht schon weiss, was gel, rot und blau ist. Also ich gehe jetzt zum Licht, oder Beleuchtung, Lichtshow. Oder auch Atmosphäre, oder, wo vielleicht für einen Blinden gar nicht klar ist, was das ist, weil er das noch gar nie gehört hat oder nicht hat können nachahmen können, für ihn keine Bedeutung hat. Und genau darum ist es auch wichtig, dass eben eine blinde Person mitformuliert, mitschreibt, damit das so kann beschrieben werden, dass es eben für jemanden, der vielleicht nie etwas gesehen hat, dann auch trotzdem ein Bild im Kopf entsteht. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Da kann man davon ausgehen, dass man so erfahrungsgemäß kann man im Durchschnitt rund 15 Minuten von der Aufführung, also 15 Aufführungsminuten, kann man pro Tag beschreiben. So. Das bedeutet, dass man für eine 60-minütige Aufführung rund 4 Tage einfach mal nur am Schreiben ist. Und dann geht es noch durch eine Redaktion, also jemand, der vorher nicht involviert war, schaut das Skript an. Da geht es auch um Sprache, also dass man vielleicht eben auch den Auftraggeber fragt, welche Sprache ist die richtig. Oft ist es aber auch nochmal eine blinde Person, die vorher eben gar nicht involviert war, die das Skript liest und dann kann man feststellen, funktioniert es. Also ist es für jemanden, der unvorbelastet ist, nachvollziehbar, entstehen die Bilder, gibt es eine spannende Geschichte aus dem Ganzen, nur aus diesen Beschreibungen.
Soll ich hier einschalten, Michael?
Ja.
Ich bin ja zu diesem Projekt gekommen als Tanzschaffender mit dem Hintergrund in Tanz und Inklusion. Also ganz spezifisch das Darstellen mit unterschiedlichen Identitäten. Auch dort ist mein Hauptgebiet. Also wie trainieren wir, wie kreieren wir mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Körperlichkeiten, Sinneswahrnehmungen, Identitäten. Und dort gibt es ganze Methodiken, wie es darum geht, Darstellende mit Beeinträchtigungen mit einzubeziehen und zum Wort zu kommen, zum Darstellen zu kommen. Und das kann man dann aber auch umkehren, wie haben unterschiedliche Menschen ein vielfältiges Publikum Zugang zu Darstellungen, zu Aufführungen, hier jetzt eben im Theater, im Tanz. In der Kunst geht es ja darum, spezifische andere Perspektiven können zu erleben, ein bestimmtes Augenmerk darauf zu haben. Das probieren wir glaube ich, als Künstler gerne herauszuschaffen. Und wenn man natürlich eine Vielfalt von Darstellenden hat oder ein vielfältiges Publikum hat, dann schafft man eben auch ganz andere Perspektiven. Und das ist für mich von Interesse. Ich habe mich dann einschaffen in das Gebiet von Audiodeskription, aber bin noch enorm am Lehren von diesen vielfältigen Möglichkeiten. Im Prinzip geht es darum, ein sinnlich künstlerisches Erlebnis können zu kreieren. Und für mich ist der AD-Text, das ist gegen so eine Gratwanderung, so, dass es sinnlich künstlerisch ist. Und aus dem Englischen aus sagt man, wir sollen nicht interpretieren, also nicht aufsetzen, was meine Meinung ist, was mein Eindruck ist als Zuschauer, als sehender Zuschauer. Aber es ist natürlich eine Interpretation von etwas, was körperlich, nonverbal auf der Bühne stattfindet, in Sprache. Schon nur das ist eine Interpretation. Und in der Wortwahl ist es dann ein sorgfältiges Abwägen, mit welchen Worten kreieren wir die Bilder, die auf der Bühne entstehen, ohne einem Publikum zu sagen, was es ausdrücken soll, unbedingt. Und trotzdem Stimmungen und Nuancen können reinzubringen, die lebhafter sind als einfach rein das Skelett von dem, was passiert. Also für mich entsteht im Prozess, das ist ein kreativer Paralleltext, dazu entsteht, wo eben eine andere Perspektive, ein anderes Erlebnis von dieser Tanzaufführung bietet.
Am Ende der Diagonale hält er an und wendet den Kopf links nach vorn. Der Körper folgt in einer starken Spirale. Elliot hält inne, wendet sich zurück zur Ecke und wiegt den Kopf energisch hin und her. Mit einem Schwung richtet er sich gerade auf. Die Schultern kreisend nickt er mit dem Kopf.
Der Michael hat das schon angetönt, dass AD in Live-Performance, besonders im Tanz, eigentlich sehr Neuland ist. So wie ich es verstehe, kommt sehr aus dem Film und Fernsehen raus, ist dann in die Museen reingegangen, mit Tasttouren und Beschreibungen. Dann auch in Live-Theater und auch in Tanz. Aber als ich Michael kennengelernt habe, vor 2 Jahren, in einem Workshop, dort ist es um Audiodeskriptionen für Opern und Musicals gegangen, wo natürlich Tanz und Bewegung auch ein Teil ist davon, ist tatsächlich die Frage im Raum gestanden, ja, kann man und soll man Tanz überhaupt beschreiben? Oder tut man beschreiben, wie sie jetzt das Telefon abnehmen und Gläser haben und wie die Gläser sind und wie die Kostüme wunderbar sind? Also alles, was im Alltag drin ist, wo man die Sprache dafür hat, das beschreibt man. Und dann, wenn sie anfangen zu tanzen, dann sagt man einfach, und sie tanzen. Wo dann eine ganze Kunstform eigentlich sehr limitiert und ausklammert und nicht lässt, um ein Erlebnis zu werden, für ein nicht sehendes Publikum. Das war natürlich eine Herausforderung. Und beim Tanz kann man natürlich auch sagen, es gibt ganz unterschiedliche stilistische Ebenen. Tanz kann erzählerisch sein, kann einen klaren Erzählfaden haben von dem, was passiert, kann aber auch abstrakt sein und keine konkrete Geschichte erzählen. Es können Alltagsbewegungen sein, wo wir eigentlich sehr ein gutes Vokabular haben dafür. Es können aber auch kodifizierte Tanzbewegungen sein aus ganz bestimmten Stilrichtungen. Und dort ist es eben auch so, dass der Jargon, der verwendet wird in diesen Tanzstilen, nicht sehr beschreibend ist. Das sind Kürzel, die für Unterricht, für Choreografie können funktionieren, aber auch für Menschen, die nicht selber den Tanz praktizieren oder viel Tanz sehen und erleben, eigentlich bedeutungslos sein. Ein Schütte oder ein Merengue-Schritt oder eine Conga-Linie sagt nichts, wenn man das nicht auch noch beschreibt, auspackt und eigentlich in eine Alltagssprache hineinbringt, die zugänglich ist. Und das gilt für sehende und nicht sehende Leute im Publikum. Das Schöne beim Elliot war, dass es hat erzählerische Teile drin. Es ist aber nicht eine lineare Erzählung, sondern es hat einfach erzählerische Elemente drin. Es hat Alltagsbewegungen drin. Es hat aber auch ganz dichte Choreografien. Und da ist, wie viel Wort das man braucht, ist dann sehr unterschiedlich. Es gibt Momente im Stück, wo wir einfach kurz vorweg sagen können, der Elliot sitzt ab mit verschränkten Beinen, setzt sich auf und fährt am Xylophon an zu spielen. Und dann kann man das erleben, wie ein Xylophon spielt, weil das ist sowohl hat visuelle Aspekte, aber die sind statisch, die bleiben gleich. Er sitzt genau gleich dahinter und spielt mit dem spielt das Xylophon. Aber das Klangliche ist ein Erzerlebnis und das kann man so gültig lassen. Und in anderen Momenten hat der Heliot ein Stück sehr dichte Choreografie. Und dort trifft es sich dann nicht gern überein, wie viele Worte man braucht, für eine spezifische Bewegung zu beschreiben. Und wie viel Zeit das braucht, für das das beschrieben ist. Aber es geht eigentlich einem Sendepublikum ähnlich. Man hat einen starken Eindruck von einer Bewegung, die jetzt gerade passiert ist. Und mit der schwelgt man dann für einen Moment und verpasst wahrscheinlich lauter Detail und greift es dann wieder in einem anderen Moment auf. Also im Grunde funktioniert Audiodeskription für mich in dem Moment fast wie eine Kamera, die eine Zoom-Perspektive hat auf einen Moment. Natürlich passieren noch lauter Sachen ringsherum. Aber es ist wie editiert. Die Kamera gibt ja auch ganz einen definierten Blickpunkt von einem Stück, als wenn man im Theater sitzt und selber kann die Aufmerksamkeit schweifen und einen Ausschnitt wählen. Da kann ich jetzt hier vorne tanzen, aber vielleicht schaue ich hinter Kulissen an, wo ich dort das Licht wechseln tue, dann habe ich schon wieder Bewegungen verpasst. Also es ist von mir her durchaus legitim, in der dichten Choreografie sich Zeit zu nehmen für etwas ausführlich zu beschreiben, ein Bild zu entstehen, anders zu vergehen und dann den Faden wieder aufzunehmen, dort, wo man wieder Raum hat, zum Beschreiben. Ich glaube, die grossen Gespräche, die wir hatten, sind auch gewesen, okay, welche Momente sind wirklich wesentlich? Was passt jetzt wirklich noch rein? Wenn wird es ein Wortschwall, wo einen Eindruck gibt von Dichtheit, aber die einzelnen Elemente nicht mehr erlebbar sind? Und das ist ein Balanceakt von dem Editieren. Und das macht es aber für mich auch sehr spannend. Und das ist eben auch der Kreativtext, der durch das entsteht.
Heliot kommt zwischen Tippi und Hügel an und stellt sich schräg seitlich nach vorne auf. An Ort wechselt er im Rhythmus der Trommeln wiederholt von einem Fuß auf den anderen, das Freibein jeweils angewinkelt nach vorne präsentierend. Langsam verschiebt sich Heliot so bis zur Bühnenmitte. Dort bäumt er sich wieder auf. Das rechte Bein und der linke Arm kräftig parallel nach vorne angewinkelt. Er fällt in einen leichten Galopp und kreist spiralförmig von innen nach außen, bis er die ganze Bühne einnimmt.
Also was da gerade von Anfang an aufgefallen ist, es gibt eine Szene, wo der Heliot eine Maske trägt von einem Pferdekopf. Also, und da geht sein Tanz wirklich in der Art von der Bewegung, ist er dann ein Pferd. Und das, irgendwann zieht er dann die Maske auch ab. Und dann ist auch die Frage, also sagt man jetzt, er macht vier Schritte führen und dreht sich dann im Kreis? Oder sagt man dann eben zum Beispiel, er trabt? Oder er trabt führen und wieder hindern, er bäumt sich auf? Oder? Also es ist da dann über die Diskussion, dass entstanden ist, dass es sehr schön ist, weil er genau das auch macht, dass er sich wie ein Ross verhaltet. Und das kombiniert mit einer Choreografie, so, die sich auch weiterentwickelt und verändert. Und das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel, dass es wie mehrere Rollen gibt und dass man dann die Rolle, wo man als Pferd eine ganze Szene so tanzt, dass man die Rolle auch erklärt, also dass man beschreibt, oder? Sieht jetzt aus wie ein Ross und er bewegt sich wie ein Ross. Er schnaubt sogar mit den Nüstern, oder? Und er galoppiert und trabt und tut den Kopf ab wie ein Ross und bäumt sich wieder auf und trabt wieder hindern. Dass man das wirklich auch so kann beschreiben und dass das auch so kann erlebt werden. Dass das Bild, das im Kopf entsteht, nachher in dem Sinn, das ist, was man Pferd im Körper von einem Menschen. Und irgendwann zieht er dann die Maske ab. Und das ist auch der Moment, wo man ihn als das erste Mal sieht, als Mensch. Also, sein Gesicht. Und da hat es dann auch zu Diskussionen geführt, wie beschreibt man ihn als Mensch. Weil genau zu dem Zeitpunkt, wo er die Maske abzieht, wird den meisten, die im Publikum sitzen, klar, der Harriet hat die Trisomie 21. Das ist sichtbar. Das führt dann zu einem weiteren Thema, das in jeder Performance vorkommt. Die Frage, wie will der Harriet beschrieben werden? Dass genau der Moment, wo er dann die Maske abzieht, wo das sichtbar wird, wenn man dann Zeit hat, um ihn zu beschreiben, dass man dann das recht ausführlich kann machen, damit wirklich auch ein Bild von dem Mensch kann entstehen. Und dass es wenn irgendwie möglich, dass man dann auch auf den Künstler, auf die Company zugeht, mit ihnen auch bespricht. Also in dem Fall der Harriet fragt, wie willst du, dass man dich beschreibt in der Live-Audiodeskription? Und dann sagt er das auf irgendeine Art und meldet das zurück und dann kann man genau die Art, wie er will beschrieben werden, eben auch in der Audiodeskription brauchen. Das wird dann vielleicht gleich auch noch ein bisschen gekürzt oder so verändert, dass es in die Szene, in die Lücke hineinpasst. Weil natürlich, die Show geht weiter und er ist schon wieder ganz neu mit anders auf der Bühne und eigentlich ist schon wieder bei der nächsten Szene ein Thema. Aber es gibt dann so wie die Gelegenheit, eben auch der Mensch, der auf der Bühne steht, so wie er aussieht,
Er streckt beide Arme weit zur Seite, biegt den linken Arm weich zum Körper hin vor den Bauch. Und jetzt. Macht Vor- und Rückwärtsbewegungen. Bis er hinten vor dem Hügel steht. Er hat sich die Maske weggenommen. Nun geht er zum Tipi, legt die Maske auf die Trommel. Elliot hat kurze, verwuschte Haare, die die Stirn verdecken und einen kurzen, gepflegten Kinnbart. Er ist ein junger Mann mit Trisomie 21, hat ein regelmäßiges, ovales Gesicht mit kräftigen, männlichen Zügen. Seine leicht mandelförmigen, schwarzen Augen stehen etwas enger beisammen. Er hat einen kleinen Mund und eine breitere Nase, einen kräftigen Nacken und einen athletischen Körperbau mit leichter Bauchbehaarung.
Vielleicht noch ein Beispiel von ebenso typischen Tanzpositionen oder Bewegungen. Oder, wie heisst das zum Beispiel? Eine geschrauchte Drehung. So in dem Begriff, was der Körper macht, gerade in einer Schraube, eine Drehung. Ich als blind und nicht Tänzer habe absolut keine Idee, wie ich mir das vorstellen muss. Und das führt in dem Autoring-Prozess dazu, dass ich dann mal zuerst die Irritation habe. Aha, der Mensch, der dreht sich irgendwie wie eine Schraube. Aber was muss ich mir darunter vorstellen? Dass das durchaus auch dazu führt, dass wir zusammen, das Autorenteam, dass man mich als Blinde zum Beispiel mal genau in die Position bringt, meinen Körper. Dass der Tänzer, die Fachperson in dem Sinn, mich mal so positioniert und mich so bewegt, dass eben eine geschraubte Drehung ist. Und dann erlebe ich das mit meinem Körper. Und durch das finden wir dann die richtigen Worte, dass ich als Blinde, der das ja nicht sehen kann, dass die Formulierung so nachvollziehbar wird, dass das eben klar wird, dass das Bild entsteht, dass es funktioniert. In so Situationen hat es wie Harriet ja ab und zu mal gegeben.
Ja, das ist ja gerade das Beispiel, eine geschraubte 3 ist ja auch noch ein Sinnbild für wie das etwa aussieht. Oder wie es vielleicht dort zu erleben ist, das Spiralische, das Sukzessive, das ein Teil führt und der Rest nachher nachfolgt. Und da kann man bildlich das, die Idee von einer Schraube brauchen. Spiralisch ist ja noch Wort, das sie verwendet wurde in diesem Stück jetzt. Aber das braucht ein gewisses Bilderrepertoire, vielleicht auch, wo man da zurückgreifen kann. Aber das muss man irgendwie auch mit einbeziehen, dass man das kreieren will, dass der Katalog von Bildmaterial. Und wenn man es dann mal eingeführt hat, kann man darauf zurückgreifen, aber es ist quasi wie für jedes Stück muss das Glossary, das Vokabular entwickelt werden und nicht einfach für selbstverständlich angeschaut werden, dass es irgendwo vorhanden ist. Wir haben ja einfache Sachen wie einen Ausfallschritt oder, und da komme ich dann auch, ich habe lange im englischen Sprachraum gearbeitet, immer im Prozess habe ich auch einen englischen Diktionär offen, für das ich, es gibt ganz tolle Begriffe auf Englisch, die man wirklich gar kann benennen kann und es hat ein gutes Bild dafür. Und auf Deutsch sind die nicht vorhanden. Oder für mich zumindest nicht vorhanden. Und dort dann daran zu fielen, bis man einen Ausdruck findet oder eine Zusammenstellung von Wörtern, die tatsächlich das Bild kreieren.
Elliot nimmt die Taschenlampe aus dem Mund und schaltet sie aus. Allmählich wird die Bühne in ein warmes, orangerotes Dämmerlicht getaucht. Elliot kommt aus dem Tipi. In seiner rechten Hand hält er einen rechteckigen Handspiegel. Er geht zur Mitte der vorderen Bühnenkante und setzt sich, den Rücken zum Publikum gewandt, seitlich nach rechts hin. Das rechte Bein ist nach vorne angewinkelt, das linke nach hinten. Er schaut nach rechts und betrachtet sich mit ausgestrecktem Arm im Spiegel. Nur dein Mund, deine Liebe, dein Salböl, dein Name, deine Kammer. Das warme orange Licht wird heller um Elliot und verdunkelt sich auf dem Rest der Bühne. Er wendet sein Gesicht und begutachtet es von allen Seiten im Spiegel. Er lächelt, schaut ernst, reißt den Mund auf, streckt die Zunge raus oder formt einen Kussmund. Mal bringt er den Spiegel nahe zu sich, mal hält er ihn hoch entfernt. Nur deine Wangen, dein Hals, dein Lager, mein Duft, mein Geliebter, meine Brüste. Nur dein Schatten, deine Frucht, dein Zeichen über mir, deine rechte Hand, deine linke Hand.
Das ist schon etwas, was sehr oft bei Audiodeskription, egal ob jetzt Film, Museen, Theater oder eben Tanz, dass man zuerst mal einen Begriff braucht, das kann auch ein Fachbegriff sein, und bei der ersten Verwendung von diesem Begriff dann eben auch beschreibt, was es bedeutet. So, dass man eben dann im Verlauf des Stücks immer wieder auf den Begriff wie als Attribut, wie als Anker für etwas kann brauchen und nachher verstanden wird.
Ich glaube, zwei Sachen, die ich noch interessant finde in diesem Zusammenhang, ist, dass wohl nicht viel Text vorkommt, wo der Darsteller spricht, aber es hat Liedtexte drin und es hat Geschichtentexte drin, die auf Spanisch und auf Englisch vorhanden sind. Und gerade jetzt im Rahmen von diesem Festival ist es auch Konvention, dass Übertitel verwendet werden. Und auch in der Recherche ist es eine Herausforderung gewesen, ja, was wird jetzt übertitelt? Also die erzählerischen Texte, die aus dem Off kommen, die auf Spanisch sind, nehmen wir an, die haben eine Übertitelung. Und das ist dann auch ein visuelles Element. Und das sollte dann auch wieder eingebaut werden in der Audiodeskription, dass Menschen, die die Übertitelung nicht sehen, nicht lesen können, dass diese hören können oder zumindest ihre Zusammenfassung hören können und einen Eindruck bekommen können von dem, was dort erzählt wird. Bei den Liedtexten ist es dann auch wieder etwas anderes. Werden die übersetzt oder gelten die einfach als eine Stimmung, als einen Eindruck, jetzt in dieser exotischen anderen Sprache? Oder trägt der Text, der dort verwendet wird, etwas zum Verständnis, zu dem, was ausgedrückt wird, auf der Bühne bei? Und das wird dann auch eingeflochten. Und da haben wir jetzt also wirklich auch die Herausforderungen gehabt, zu schauen, wenn wir wo, welche Texte wie in die Audiodeskription einbetten.
Das ist vielleicht jetzt etwas für mich als blinden Theater-Tanzbesucher wichtig ist. Die Atmosphäre, die Stimmung, die Interaktion mit dem Publikum, Emotionen. Und egal, ob das jetzt nur für mich wichtig ist oder auch für andere Blinde, also für jeden Mensch gibt es verschiedene Sachen, die wichtig sind, wenn er an eine Aufführung geht, warum geht er an eine Aufführung, was will er erleben, was will er erfahren. Setzt dann den Fokus auch darauf. Aber dass wir auch in der Audiodeskription immer darauf achten, dass nicht nur die Handlung und Bewegungen beschrieben sind, sondern dass wirklich auch die Atmosphäre, Emotionen, Blickwechsel, Stimmungen, dass das auch beschrieben wird. Dass eben nicht nur die Performance als solches kann transportiert werden, sondern dass eben auch die Absichten und was sonst noch so mitschwingt, was in der Luft schwingt und vibriert. Und dass eben die Stimmung und die Atmosphäre, dass die auch ganz wichtig ist, ein Teil von der Geschichte und auch vielleicht vom Zweck und vom Ziel von einer Performance, von einzelnen Szenen. Da gibt es beim Heliot auch so ein Beispiel, wo der Heliot in einer ziemlich atmosphärischen Stimmung mit Trockeneis und Licht zwei große lange Äste auf dem Kopf balanciert. Und dann eben auch sehr die sich in Gedanken vertieft, konzentriert, die Äste auf dem Kopf balanciert und sie dann so auf der Bühne im Kreis trüllt. Dass die Stimmung auch muss mittransportiert werden, weil sonst die ganze Szene gar nicht unbedingt den gleichen Sinn ergibt.
Ich weiß nicht, das ist interessant. Michael, Basel hat jetzt schon stattgefunden. Hat die Audiodeskription Premiere gehabt. Wie hast du das erlebt? Wie ist das passiert dort? Ja.
Also da ist jetzt wirklich so, dass muss vielleicht das noch vorwegnehmen. Also die Videoaufzeichnung, die wir gebraucht haben zum Schreiben, haben wir zwei Varianten gehabt. Eine von 2017, glaube ich, und eine von 2019 oder so. Und da war es jetzt auch so gewesen, dass live hat, eine Szene ist etwa halb so lang gegangen wie diese beiden Videoaufzeichnungen. Die beiden Äste zum Beispiel, die sind mehrmals runtergefallen. Das ist in der Videoaufzeichnung nicht passiert. Also ganz viele Sachen sind passiert, die nicht so im Skript stehen oder so. Und es ist in dem Sinn, jetzt auch für mich, was das Ganze miterlebt habe beim Schreiben und beim Entstehen und wo die Sprecherin auch kennt und so, ist es trotzdem, also dennoch, dass so vieles unvorhergesehen ist und dass die Sprecherin auch hat müssen weiter reinkommen, um ja, das, was anders passiert, dann gerade im Moment können beschreiben. Es ist ein absolut von A bis Z stimmige, in sich schlüssige Geschichte, wo Bilder, also bildhaft beschrieben haben, was da passiert auf der Bühne. Es ist von A bis Z hat es funktioniert, oder? Und in dem Sinn, es ist für mich dann immer so, dann, wenn es live aufgeführt wird und ich das Gesamte so höre, mit einer professionellen Stimme, die Erfahrung hat, auch in die Stimmung hineinzugehen und mitzugehen, und dort höre ich dann wirklich so die Wirkung von dem, was wir geschrieben haben, wie das transportiert kann werden und wie es funktioniert. Und das ist ein sehr faszinierender Moment.